Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
In der heutigen Sendung geht es um Wut und Ohnmacht gegenüber politischen Verhältnissen, die uns umgeben. Wut auf den Rassismus, auf ausufernde Polizeigewalt und die Ohnmacht, die der syrische Bürgerkrieg bei denen hinterließ, die für ein anderes Syrien kämpften. Was die Kinoöffnungen betrifft, befinden wir uns derzeit ja in so einer Art Transitphase. Noch sind nicht alle Bundesländer mit dabei, noch warten auch die Verleiher mit den wirklichen Neustarts bis zum Juli und nutzen derweil die Zeit, um auf die Leinwände jene Filme wiederzubringen, die vielleicht durch den Lockdown ihr Zuschauerpotenzial eingebüßt haben. So wie der Oscar-nominierte und in Cannes als bester Dokumentarfilm ausgezeichnete Vor Sama. Regisseurin Wajh El-Khatib erzählt darin von der Belagerung Aleppos im syrischen Bürgerkrieg. Der Film ist eine Art Brief an ihr damals noch ungeborenes Kind, an Sama. Ein Brief, der das ganze Grauen dieses Krieges versucht, in erschütternde Bilder zu fassen. Susanne Burg konnte mit Wajh El-Khatib über Vor Sama sprechen und wollte zunächst von der Regisseurin wissen, wie sie selber auf diese Bilder schaut, nachdem sie 5 Jahre lang unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens an diesem Projekt gearbeitet hat.
Ich habe das alles erlebt. Alles, was man im Film sieht, habe ich so mit meinen eigenen Augen durch die Kamera gesehen. Über die Jahre hinweg habe ich mir sehr viel noch einmal angesehen und versucht, aus meinen Fehlern zu lernen, wie ich zum Beispiel bestimmte Szenen besser machen könnte oder wie man die Details besser einfängt. Als ich mir dann den Film als Gesamtwerk angeschaut habe, als Kunstwerk, war ich stolz darauf. Ich habe gespürt, dass es sehr wichtig für mich und mein Land ist, weil es die Ereignisse des Krieges dokumentiert, all die Massaker. Das ist die Geschichte.
Der Krieg in Syrien ist jetzt schon so viele Jahre Teil der Berichterstattung. Wir haben so viele Bilder davon gesehen, darunter auch Bilder der Zerstörung. Wie wichtig war es Ihnen, dem Konflikt Gesichter zu geben? Unser Eindruck war, dass es der Welt inzwischen egal war, was in Syrien vor sich ging. Persönliche Geschichten von Menschen, die dort gelebt haben, zu zeigen, bringt das Thema zurück in die Nachrichten. Jetzt sprechen viele Leute über den Film und wegen des Films auch über das Leben in Aleppo. Das ist sehr wichtig. Es zeigt, dass es bei diesem Krieg nicht nur um Zahlen geht, sondern um Geschichten, um das Leben von Menschen. So kann der Film die Menschen auf unterschiedliche Art berühren. Jede Mutter kann meine Gefühle nachvollziehen. Jeder Vater kann Hamzas Situation nachempfinden. All diese Menschen zu sehen, die Nachbarn, die Ärzte, die normalen Leute, die dort leben, das bringt die Situation den Zuschauern näher.
Als Sie schon angefangen hatten zu filmen, wurde Ihre Tochter Sama geboren. Der haben Sie dann den Film gewidmet. Wie hat das Ihre Perspektive aufs Filmen verändert?
Von Beginn der Revolution an war ich mir bewusst, dass ich hier etwas sehr Bedeutsames erlebe. Unser Ziel war es, ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich irgendwann getötet werden würde. Nach der Geburt von Sama habe ich aber gespürt, dass ich mehr auf mein Leben Acht geben sollte, versuchen musste, zu überleben. Das Kind gab mir die Hoffnung zu überleben, nicht einfach getötet und vergessen zu werden, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Die Jahre darauf habe ich davon geträumt, an einem guten Ort zu sein. Sicher zu sein, dass es in Aleppo nicht immer nur um den Tod, sondern ums Leben gehen würde. Es gab mir einen Grund und Hoffnung, am Leben zu bleiben.
Sie zeigen Sama als Kind, als Baby, und sie scheint sich gar keine Sorgen um all die Bomben um sie herum zu machen, weil sie so sehr daran gewöhnt ist. Inwieweit haben Sie sich auch gefragt, was es bedeutet, dass ein Kind in so eine Situation hineingeboren wird und gar nichts anderes kennt?
Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, wann und wie sie davon geprägt und betroffen sein wird. Ich bin mir sicher, dass sie den Krieg, auch wenn sie es nicht ausdrücken kann, bestimmt spürt. Wenn es jetzt so aussieht, als sei da nichts, ist das problematisch. Natürlich haben all diese Dinge Auswirkungen auf sie. Sie wirken sich ja auch auf andere aus. Gleichzeitig war ich fasziniert davon, wie ruhig sie in manchen Situationen geblieben ist. Ich habe mir Sorgen darum gemacht, dass sie nicht in der Lage sein wird, es in Worte zu fassen, ihre Gefühle zu formulieren. Das war Teil des Problems. Ich wollte ihr helfen, dass es ihr gut geht. Ich wusste, dass all das Spuren hinterlassen würde, aber ich wusste nicht, wie oder wann diese sich zeigen würden. Sama ist jetzt 4 Jahre alt und lebt mit ihnen in London. Wie geht es ihr jetzt? Ist das noch ein Thema? Sie erinnert sich ja sicher nicht an vieles.
Sie erinnert sich nicht, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe noch das gleiche Gefühl wie zu der Zeit, als sie geboren wurde, als ich mir immer Sorgen gemacht habe, wann diese Erfahrungen Folgen haben würden. Jetzt geht es ihr bestens. Sie ist ein großartiges Kind. Sie fühlt sich wohl im Kindergarten und in unserem neuen Leben. Aber gleichzeitig gucke ich immer noch sehr genau, was mit ihr passiert. Wir haben viele Ärzte gefragt, wie oder wann sich zeigen wird und wie wir wissen können, ob der Krieg Spuren hinterlassen hat oder nicht. Die meisten erklären uns, es sei erstaunlich, wie sehr sich Kinder an alles gewöhnen können und ihr Leben weiterleben. Aber Hamza und ich gucken sehr genau, wie es ihr geht und setzen auch alles in Bezug zu dem, was sie erlebt hat. Was im Film sehr beeindruckend und schockierend ist, ist zu sehen, wie sehr sich Menschen scheinbar an solche Extremsituationen gewöhnen können. Überall ist Zerstörung sichtbar. Permanent besteht die Gefahr, getötet zu werden. Und trotzdem arbeitet ihr Mann weiter im Krankenhaus und sie filmen weiter. Hat sich ihre Sichtweise darauf verändert, seit sie Aleppo verlassen haben? Und fragen Sie sich manchmal, wie all das zur Normalität werden konnte?
Ja, diese Frage kommt immer wieder auf. Gleichzeitig entsteht aber auch nicht der Eindruck, als wäre es vorbei, denn es geschieht ja immer noch, nur an anderen Orten. Wir haben diese schlimmen Erfahrungen gemacht, aber jetzt, wo wir hier sprechen, gibt es noch Familien in Idlib, die sich genau in der gleichen Situation befinden wie wir früher. Deshalb können wir nicht so sehr mit Abstand darauf blicken, weil es eben immer noch weitergeht. Das ist auch die Botschaft dieses Films. Wir haben überlebt, aber es gibt mehr als 3 Millionen Menschen, die noch immer in Idlib festsitzen. Und wir sollten etwas tun. Vielleicht war es zu spät für Aleppo, aber für andere anderswo ist es noch nicht zu spät. Darum habe ich auch den Eindruck, dass jetzt noch nicht alles okay ist. Auch wenn es uns eigentlich gut geht, haben wir eine große Verantwortung der Welt, die Wahrheit über die Ereignisse dort zu zeigen.
Ich frage mich, wie Sie in diesen Momenten weiterfilmen konnten, als Bomben fielen und alles voller Staub war.
Das Gefühl, dass man jeden Moment getötet werden kann, gibt einem die Kraft, seine Arbeit zu machen, eine wichtige Arbeit zu erledigen, bevor man einfach nur ein weiteres Kriegsopfer wird. Dieses tote Kind könnte Sama sein, dieser Mann mein Mann und diese Frau könnte ich sein. Man hat gar keine andere Wahl. Man kann sich nicht erlauben, schwach zu sein.
Man sieht ja auch die immense Zerstörung, sieht, wie Menschen sterben. Warum wollten Sie das Ausmaß der Zerstörung zeigen? Es ist ja auch die Frage, ob man wirklich Leichen zeigen sollte oder nicht.
Edward und ich haben da 2 Linien verfolgt. Einmal, den Menschen wirklich verständlich zu machen, was die Situation in Aleppo ist. Und andererseits, dafür zu sorgen, dass sie auch aushalten können, das zu sehen. Es hat 2 Jahre gedauert, diesen Weg zu finden. Das war uns sehr wichtig. Einerseits wollten wir den gefilmten Menschen gegenüber Respekt erweisen, andererseits wollten wir auch ihr Leiden zeigen. Ich hoffe, das ist uns mit diesem Film gelungen.
Ist der Film für Sie Teil Ihres politischen Aktivismus? Der Film hat inzwischen viele Preise gewonnen und ist damit in der Filmwelt sehr respektiert und die Leute lieben den Film. Auf der anderen Seite haben sich die Politik und der internationale Fokus auf Syrien nicht wirklich verändert.
Das ist die letzte Schlacht, die ich kämpfen muss. Es geht darum, die ganze Geschichte zu zeigen, von Anfang bis Ende, aus einer Binnenperspektive. Das ist sozusagen Teil meines privaten Krieges, was syrische Flüchtlinge auf der ganzen Welt angeht, alle, die von den Verbrechen des Regimes betroffen waren. Für sie versuche ich, meinen Film überall auf der Welt zu zeigen und diese Geschichte bekannt zu machen. Wir versuchen, so viele Leute wie möglich zu erreichen, insbesondere diejenigen, die Entscheidungen treffen können, die Einfluss auf die Situation der Menschen in Syrien haben.
Regisseurin Waj al-Khatib im Gespräch mit Susanne Burg. Der Dokumentarfilm For Sama erscheint wieder kommende Woche in einigen deutschen Kinos. In den USA brodelt es derzeit gewaltig. Neben den George Floyd-Protesten ist es immer noch das Coronavirus, das die Gesellschaft und Wirtschaft in den Ausnahmezustand versetzt. Dennoch plant Hollywood für Juli den großen Kinoneustart und damit auch den Verleih großer Sommerblockbuster. Auch die deutsche Kinobranche wartet sehnsüchtig auf Nachschub aus Hollywood, obwohl viele Fragen, etwa nach welchen Regeln die Kinos hierzulande sinnvoll öffnen können, noch nicht geklärt sind. Christian Berndt über Neues aus der Kinowelt in Corona-Zeiten.
Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht.
So wie ich das verstehe, versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu verhindern.
Christopher Nolans Science-Fiction Tenet soll im Juli zum Startschuss für den Hollywood-Neustart werden. In Kalifornien dürfen die Kinos seit dem 12. Juni wieder öffnen, obwohl die Corona-Infektionen in US-Bundesstaaten wie Kalifornien wieder steigen.
Vor allem im LA County, also dort, wo die Filmindustrie ihren Hauptsitz in Kalifornien hat, gehen diese Zahlen wieder deutlich nach oben. Einige Krankenhäuser, gerade im Süden Kalifornien, melden mittlerweile, dass sie ihre Höchstkapazität an Intensivbetten schon erreicht haben.
Berichtet ARD-Korrespondent Markus Schuler aus Kalifornien. Aber es herrscht eine Augen-zu- und Durchstimmung. Die Studios befürchten bei einem weiteren Stillstand eine Pleitewelle, ebenso wie die Kinos.
Eine Kinokette, AMC, eine der größten, die hat angekündigt, wenn es so weitergeht, dann stehen wir vor der Pleite. Und es gab das Gerücht, dass Amazon bei AMC einsteigen könnte. Es ist ein Gerücht, aber die Gedankenspiele an der Börse sind dann natürlich weitergegangen. Und viele Leute haben gesagt, das würde eigentlich gut passen.
Amazon würde zum weltweit größten Kinobetreiber, was die Befürchtung nährt, dass die Kinos ihren Rang als Filmpremierenort verlieren, weil Amazon lediglich seine Online-Filmplattform pushen wolle. Andere sehen darin allerdings Chancen fürs Kino.
Amazon hätte endlich Zugang zu dieser riesigen Kinoindustrie, könnte eigen selbstproduzierte Filme speziell platzieren. Insofern könnten die sich vielleicht sogar befruchten und Amazon könnte gerade dieser Industrie, die ohnehin schon vor der Corona-Pandemie gelitten hat, gerade die Lichtspielhäuser, könnte der neues Leben einhauchen.
Ob Hollywood wie nach der spanischen Grippe vor 100 Jahren, als viele kleine Studios untergingen, einen Monopolisierungsschub erlebt und die Internetgiganten als Sieger vom Platz gehen, wird sich zeigen.
Kino ist eben auch Emotion, schafft Vielfalt und Empathie. Und alles das ist unverzichtbar, auch für eine lebendige Demokratie.
Auf einer Veranstaltung im Berliner Kino International hielt der Bundespräsident kürzlich ein flammendes Plädoyer für den Wert des Kinos. Und er lobte das jüngste Kulturhilfsprogramm der Bundesregierung von 1 Milliarde Euro, das 120 Millionen für die Filmbranche vorsieht. Der ebenfalls anwesende Regisseur Andreas Dresen bewertete das Programm, das Teil eines 130 Milliarden starken Konjunkturprogramms für die Gesamtwirtschaft ist, zurückhaltender.
Es ist schön, dass 1 Milliarde für die Kultur da ist, aber in Deutschland ist der kulturelle Bereich mit fast 2 Millionen Beschäftigten der größte Bereich in der Gesamtwirtschaft. Und dann haben wir ein 130stel, so, ne, wo man auch denkt, sitzen wir da nur am Katzentisch oder so.
Da hat der Andreas Dresen vollkommen recht. In der Vergangenheit der Krise fand die Auseinandersetzung mit den Kulturschaffenden tatsächlich, wenn überhaupt, nur am Katzentisch statt.
Meint Uli Aselmann von der Allianz Deutscher Film- und Fernsehproduzenten. Aber das 120-Millionen-Programm für die Filmbranche bewertet er positiv.
Davon sollen ungefähr 30 Millionen auf die sogenannte kulturelle Filmförderung fallen, 60 Millionen auf die Stärkung von Produktionen, Verleih. Und dann gibt es noch für die Kinos ca. 30 Millionen. Wobei man immer dazu sagen muss, dieses Konjunkturpaket ist eine zukunftsorientierte Konjunkturförderung und keine, die Schäden heilen soll, die während der Corona-Pandemie passiert sind. Dafür gibt es ja andere Programme. Und das ist ganz wesentlich, dass es hier darum geht, die Kino-, Film-, Produktion- und Verleihwirtschaft zukunftsorientiert zu unterstützen.
Und es gibt das Signal, dass es einen Ausfallfonds für Corona-bedingte Filmdrehunterbrechungen geben wird. Einige Kinofilmproduktionen haben den Dreh wieder begonnen unter Corona-Auflagen.
Ich kenne Kollegen, die drehen jetzt Filme und stecken ihre Schauspieler und das ganze Team in ein Hotel in Quarantäne. Und auch diese Aufwände sind gigantisch. Ich hoffe, dass das bald gelockert wird, wenn die Infektionszahlen so runtergehen, wie es zurzeit ist.
Auf Lockerung der Regeln hofft man auch bei den Kinobetreibern, weil die Hygieneauflagen zu wenig Auslastung erlauben. Deshalb sind viele Kinos trotz Öffnungserlaubnis noch geschlossen. Einige Lockerungen gibt es aber bereits.
In Hessen zum Beispiel darf jemand, der in der Reihe sitzt, wenn er seinen Mund- und Nasenschutz aufhat, um zum Beispiel auf die Toilette zu gehen oder den Saal kurz zu verlassen, an einer anderen Person vorbei. Das sind kleine Sachen, die uns aber doch sehr helfen.
Das bedeutet, so der Frankfurter Arthouse-Kinobetreiber Christopher Bausch, dass in Hessen wieder mehr Zuschauer in den Kinosaal dürfen.
Wir hoffen darauf, dass bis zum 2.7. und mit eben der Ansage, dass in ganz Deutschland die Filmkunsttheater wieder aufmachen wollen, die eine oder andere Regel fällt. Also das ist ein Glücksspiel. Wir werden mit den Regularien aufmachen, die natürlich akut dann gelten. Mit der Hoffnung, dass es dann schnell einfacher wird, wirtschaftlich zu arbeiten.
You know, at the premiere of Selma, us wearing I Can't Breathe T-shirts and members of the Academy called in to the studio and our producers saying, how dare they do that? Why are they stirring SHIT? And we are not going to vote for that film.
Diese Aussage des britischen Schauspielers David Oyelowo sorgte für viel Aufregung diese Woche. Oyelowo beschrieb darin, wie er mit seiner Crew bei der Premiere des Spielfilms Selma von 2014 I Can't Breathe T-Shirts trugen, um auf den Mord des Afroamerikaners Eric Garner durch weiße Polizisten aufmerksam zu machen. Eine Aktion, die Mitglieder der Oscar-Akademie so wütend gemacht hat, dass sie bei den Selma-Produzenten ankündigten, den Film nicht zu wählen. Am Ende gab es nur 2 Nominierungen und einen Oscar für Selma. Bis heute steht daher auch die Frage im Raum, wie tief sitzt der Rassismus im amerikanischen Film und in der amerikanischen Filmbranche? Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Es ist gerade erst ein paar Monate her, dass innerhalb der Filmindustrie wieder viel über Inklusion und Diversität gesprochen wurde. Schauspieler Joaquin Phoenix beispielsweise äußerte sich sehr kritisch bei den britischen Filmpreisen BAFTA Anfang des Jahres.
I think that we send a very clear message to people of color that you're not welcome here.
Ich denke, wir senden eine sehr klare Botschaft an People of Color, dass sie hier nicht willkommen sind. Ich denke, das ist die Botschaft, die wir an Menschen senden, die so viel zu unserer Branche beigetragen haben und von denen wir profitieren. Ich denke, es ist die Verpflichtung derjenigen, die ein System der Unterdrückung geschaffen haben, dies auch wieder zu zerstören. Es liegt also an uns.
Phoenix bezog sich darauf, dass im Publikum und auch bei den Nominierten dieser Awards-Saison nicht sehr viele Schwarze und People of Color anwesend waren. Mal wieder. Vor 5 Jahren machte der Hashtag Oscars so white, also die Oscars sind so weiß, die Runde, als bei den Academy Awards auffällig wenige Nicht-Weiße nominiert waren. Seitdem versucht die Oscar Academy, dem Problem zu begegnen. Mehr Frauen und Nicht-Weiße wurden beispielsweise in die Reihen der Oscar Academy eingeladen. Also dem Gremium, das auch für die Oscar-Nominierungen verantwortlich ist. Laut dem Hollywood Diversity Report 2020 ändert sich Hollywood immerhin langsam. People of Color machten knapp 30% der Hauptrollen in den Topfilmen für 2019 aus. Etwas mehr als im Jahr zuvor. Die Richtung scheint also schon mal zu stimmen. Aber nicht nur vor der Kamera, auch dahinter müsse man für mehr Diversität sorgen. Das forderten nun auch angesichts der Antirassismus-Proteste schwarze Filmschaffende wie zum Beispiel Michael B. Jordan. In Los Angeles sagte er während einer Demonstration, dass Studios und Agenturen sich mehr Mühe geben sollten, schwarze Mitarbeiter einzustellen.
I want us to invest in black staff. It's time that studios and agencies, all these buildings that we're standing in front of them, I want you to do the same. Yeah.
Hollywoods Filmschaffende haben sich nach und nach den Protesten angeschlossen. Jeder und jede auf seine Art und Weise. George Clooney zum Beispiel schrieb einen Artikel über einen Rassismus als die Pandemie der USA. Star Wars-Regisseur J.J. Abrams versprach in den nächsten 5 Jahren, $10 Millionen an Antirassismusorganisationen zu spenden. Doch nicht alle Äußerungen von Medienmachern und Unternehmen kamen auch gut an. Der Chef des Medienunternehmens Fox etwa schrieb, dass man die Proteste unterstütze und Fox Vielfalt und Inklusion fördere. Filmexperte Matt Bellany sagte im Interview mit NPR, selbst einige Angestellte hielten dies eher für einen schlechten Scherz.
Yeah, I got a couple of texts from people that work at Fox with, you know, LOLs and the laughing, crying emoji.
Gerade Fox News sorgt nämlich eher derzeit für eine Teilung der Gesellschaft mit ihrer aggressiven Rhetorik.
Inflaming this division that's going on right now with some of the rhetoric that's being espoused on that network.
Ein anderes Beispiel dagegen ist Regisseur Spike Lee, der seit Jahren eine laute Stimme gegen Polizeigewalt und Rassismus darstellt. Er reagierte auf die aktuellen Proteste und stellte einen Kurzfilm zusammen. Darin enthalten sind Szenen aus einem seiner Filme, gemischt mit realer Polizeigewalt. Lee ist auch ein Fürsprecher für mehr Diversität in Hollywoods obersten Etagen. Denn während vor der Kamera etwas mehr Schwarze und People of Color sichtbarer werden, sind die Studiobosse zu 91% weiß und 82% männlich. Auch das ergab der jüngste Diversitätsreport. Spike Lee sagte kürzlich in einem Interview, dass gerade diese hohen Positionen aber Türöffner seien. Die Entscheider müssten nach und nach diverser werden, erst dann ändere sich etwas. Immerhin, eine der mächtigsten Frauen der US-Unterhaltungsbranche ist schwarz. Oprah Winfrey hat immensen Einfluss und den versucht sie offenbar nun auch anlässlich der Rassismusdebatte zu nutzen. Auf ihrem eigenen TV-Kanal gibt es an zwei Tagen eine ausführliche Debatte, ausschließlich mit schwarzen Teilnehmern.
What matters now? What matters next? What do we want? What are our demands? Where do we go from here?
Titel: Where do we go from here? Was sich etwa frei übersetzen lässt mit und was machen wir jetzt?
Someone just got killed yesterday in Louisville, Kentucky by the cops. It's been going on for 400 years. My ancestors were taken from Mother Africa and brought to Jamestown, Virginia. The first ship landed 1619. So this is not new.
Oscar-Gewinner Spike Lee ist derzeit auf fast allen Kanälen ein sehr gern gesehener Gast, wie hier gerade gehört bei der BBC, wo er 400 Jahre Sklaverei anprangert und damit auch 400 Jahre Rassismus. Seine ganze Karriere widmet er dem Kampf gegen diesen Rassismus. Er prangert Missstände an und Gewalt gegen Schwarze. Auch in seinem neuesten Spielfilm The Five Bloods.
Just like in 68.
Yeah, brother man, we are back.
The blood is back.
My blood don't die, we just multiply.
Yeah, yeah.
Soon to be five.
Die Five Bloods waren 5 afroamerikanische Soldaten einer Einheit im Vietnamkrieg. 50 Jahre nach ihrem Einsatz kehren 4 zurück nach Vietnam, um die Überreste ihres verstorbenen Kameraden zu bergen und ganz nebenbei auch noch eine Kiste Gold zu holen, die sie damals versteckt haben. Spike Lees Kriegsfilm Groteske versammelt alle Motive, die sein politisches Kino ausmachen. Vor der Sendung konnte ich mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über den Film und Spike Lees Kino sprechen. Herzlich willkommen, Markus Stiegelegger. Hallo.
Hallo.
Der Vietnamkrieg ist jetzt nicht mehr in den Schlagzeilen. Er ist ein Stück Zeitgeschichte geworden. Auch als filmisches Topos wirkt der Krieg in gewisser Hinsicht auch abgearbeitet. Was interessiert denn jetzt Spike Lee im Jahr 2020 am Vietnamkrieg?
Der Vietnamkrieg ist ja ein sehr spezielles historisches Ereignis. Er war ein Stellvertreterkrieg, ein ideologischer, wo die USA ihre Feindschaft mit Russland und mit kommunistischen Regimen ausgetragen haben. Sie haben gewissermaßen einen Kolonialkrieg von den Franzosen dort übernommen, die das Land vorher besetzt hatten. Und insofern enthält dieser Krieg sehr viele ideologische Aufladungen. Und das Interessante ist, dass viele der Filme, die man über den Vietnamkrieg kennt, dieser Dimension oft gar nicht so gerecht werden, sondern eher eine andere Dimension betonen, nämlich dass eine Menge junger Amerikaner, also männlicher Amerikaner damals und ganz speziell auch 30% von diesen Soldaten Afroamerikaner dorthin versetzt wurden, ohne dass sie wirklich wussten, wofür und wogegen sie kämpfen und dort ihr Leben gelassen haben oder schwer verletzt zurückkamen.
Jetzt spielt der Film sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Könnte man sagen, dass Da Five Blood für Spike Lee jetzt eine Art politisches Statement ist, damit er sagt, ja, es gab auch diese schwarzen Soldaten und sie wurden vergessen. Es gibt keine Denkmäler für sie, weder in der Popkultur noch in der realen Welt.
Er hat ja das nicht zum ersten Mal gemacht. Der Film Buffalo Soldiers zum Beispiel geht ja um ein Bataillon auch farbiger Soldaten im Zweiten Weltkrieg und behandelt diese Thematik, die sonst auch eher verdrängt ist. Und gerade in den Kriegshandlungen sind Afroamerikaner immer sehr zu sehr hohen Anteilen präsent gewesen. Übrigens auch natürlich im Civil War. Da gibt es ja bei auf Seite der Nordstaaten auch einen Film Glory zum Beispiel, der jetzt nicht von Spike Lee selbst ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Thematik, die er aus aktuellen Gründen wiederbelebt und betont, auf eine andere Weise aufarbeitet, als wir die bisher kennen. Und er schafft damit so einen Gegenentwurf zu den Klischees der Vietnamkriegsfilme, die bekannt geworden sind.
Dieser Bezug in der Gegenwart, der ist ja sehr deutlich gemacht, nicht wahr? Also es geht um eine Gegenwart mit Donald Trump als US-Präsident, auch wenn dieser Film jetzt nur im Vietnam spielt. Wie erzählt denn Lee vom heutigen Rassismus in den USA in einem Vietnam-Abenteuer?
Ja, das finde ich, macht er relativ geschickt. Auf den zeitlichen Ebenen ist es ja so, dass er aus welchem Grund auch immer, es gibt da ja Spekulationen drüber, die älteren Darsteller sich auch in ihren jungen Versionen spielen lässt. Also 4 der 5 Bloods sind dann quasi die alten Männer, die sich als Junge gleichzeitig spielen, während der eine, dargestellt von Chadwick Boseman, also Norman, den sie so glorifizieren und für den sie ja zurückkehren nach Vietnam, diese Figur wird dann von einem Jungmann gespielt, weil er ja getötet wurde damals schon. Das zweite ist, dass es Elemente und Symbole gibt, wie zum Beispiel die Make America Great Again Mütze, die ikonisch wurde für die Anhänger des Trump-Regimes in den USA, also diese rote Baseballkappe, die einer der farbigen Protagonisten trägt und damit einen Hinweis liefert auf die afroamerikanischen Trump-Wähler, die es ja auch gab. Und dann gibt es immer wieder kleine Einblendungen auf der Montageebene, dass man zum Beispiel Fotos gezeigt bekommt, quer durch die amerikanische Geschichte, wo eben, also bis in die Zeit des Bürgerkriegs, aber auch parallel die Friedensbewegung in den USA, das Attentat auf Martin Luther King, diese ganzen, also die sogenannten Rassenunruhen in Detroit und so weiter. Also all diese Elemente oder auch Ereignisse in Vietnam, zum Beispiel das My Lai-Massaker wird mit realen, sehr schockierenden Bildern vermittelt. Also er schafft ein Geflecht in der Montage von Gegenwart, die durch die Vergangenheit durchdrungen wird.
Es wirkt aber auch so ein bisschen, als wäre Spike Lee enttäuscht. Also als würde er fragen, was von den Idealen der Bürgerrechtsbewegung von damals überhaupt übrig geblieben ist. Die Veteranen werden so mit ihren Egoismen durchaus vorgeführt. Und das gipfelt dann in dieser Figur von Delroy Lindo, der zugibt, Trump gewählt zu haben. Also einer von nicht wenigen schwarzen Wählern, die das, ja, diesen offen rassistischen Präsidenten ins Amt geholfen haben.
Spike Lee ist natürlich ein sagen wir mal, realistischer Regisseur von seiner Grundhaltung, weil er weiß, dass es keine gelebte Utopie geben kann, also in dieser Hinsicht, sondern dass der Weg auch noch nicht beendet ist, sondern dass er immer noch quasi im Aufbruch begriffen ist, also die Idee der Überwindung von Rassismen, von systemischem Rassismus und so weiter, der vor allem in der Black Lives Matter Bewegung aktuell ja eine Rolle spielt. Das ist auch etwas, was in diesem Film vorkommt. Es ist ja nicht so, dass er da keine Perspektiven öffnet. Das ist, wird buchstäblich auch gegen Ende ja gezeigt. Und er hat immer wieder Momente, des, wo in den Charakteren sich etwas entwickelt, wo sie etwas lernen, wo etwas in ihnen sich positiv, auch utopisch positiv verändert, wo sie dann tatsächlich die Faust heben und gegen diese Missstände sich richten. Und das, denke ich, ist quasi eine Ambivalenz, die auch im Charakter und in den bisherigen Filmen von Spike Lee immer präsent war. Also quasi das Bewusstsein, wie schlimm es eigentlich um Amerika steht und gleichzeitig auch immer wieder Impulse der Hoffnung und Impulse des Widerstandes gerecht darzustellen.
Er operiert dafür ja auch sehr stark mit Filmzitaten. In Vietnam macht er das jetzt mit Apocalypse Now, aber auch Rambo und Platoon von Oliver Stone. Inwiefern haben wir es hier auch mit einer Art Abrechnung mit der Filmgeschichte zu tun? In Filmen wie Apocalypse Now oder Platoon findet zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in den USA gar nicht wirklich statt und Lawrence Fishburnes kleiner Charakter in Apocalypse Now ist der einzige afroamerikanische Soldat und spielt eigentlich keine Rolle.
Ja, das ist in der Tat ein zum Teil etwas verzerrtes Bild, das die, wenn man so will, weißen Vietnamkriegsfilme fest etabliert haben im populärkulturellen Unbewussten. Andererseits muss man sagen, Apocalypse Now hat eine ganz andere Programmatik. Apocalypse Now ist ein Film über den mythischen Krieg. Also es ist ja nicht umsonst eine Verfilmung von Heart of Darkness und mit Zitaten von Gedichten wie The Hollow Man und so weiter. Also der in eine ganz andere Richtung geht, der eine Mythisierung anstrebt. Während Platoon wirklich die Sicht des jungen Oliver Stone ist, der ja auch wieder dann quasi eine andere Geschichte hat, der aus einer privilegierten weißen Familie kam und da sich quasi für entschieden hat, aus seinem Patriotismus heraus nach Vietnam zu gehen. Und die Perspektive, die jetzt dieser Film, The Five Bloods, anlegt, ist eine völlig andere. Es ist eine, sagen wir mal, positiv revisionistische Sicht in Bezug auf die Filmgeschichte. Also man will etwas neu erkunden, was bisher quasi einen Bedarf hinterlassen hat. Und dazu bedient er sich zwar dieser Zitate, aber die werden ja zum Teil durch die Variation des Bildformats, er verändert ja das Breitbandformat immer mal wieder zu diesem grobkörnigen 16mm Material. Diese Aufnahmen erinnern ja nicht primär an Rambo 2, sondern doch eher an die Kriegsberichterstattung aus dieser Zeit und verbinden das dann, also verbinden Action-Momente mit authentisch anmutenden quasi Reportagebildern. Und ich glaube, da ist eine, also auch meiner Meinung nach, eine sehr hohe Ebene der Reflexion schon integriert.
Und wie nah ist dann die Bilderpolitik eines Spike Lee an einer von Oliver Stone?
Ja, also ich hatte lange schon das Gefühl, dass Spike Lee eine Methodik anwendet, wie wir sie sonst nur im amerikanischen Kino von Oliver Stone kennen, nämlich ein sehr stark montagebasiertes Kino, das sich nicht vor Deutlichkeiten scheut, das auf der Ebene so eine Art amerikanische Variante der russischen Kollisionsmontage, wie wir sie von Eisenstein kennen, oder Montage der Attraktionen, versucht, indem eben bestimmte Assoziationen direkt im Bild verbunden werden. Also es ereignet sich was in der filmischen Gegenwart, was durch ein Bildzitat dann an die Vergangenheit sofort gekoppelt wird. Und wir sollen wirklich direkt verstehen, wo er da mit uns hin will. Dann arbeitet er eben mit diesen realen, schockierenden Bildern, also mit wirklich buchstäblich getöteten Kleinkindern, die wir hier sehen. Das sind Bilder, die natürlich ein Spielfilm sonst sich nicht erlaubt, ne? Also die dann wiederum den Status des Spielfilms erweitern in Richtung also seiner Montage, seiner Reportagequalitäten. Und das könnte man so ähnlich wie bei Oliver Stone als einen essayistischen Impuls in einem genreorientierten Film eigentlich begreifen. Also er benutzt wie Oliver Stone die Genremechanismen des Kriegs-, Action- und Abenteuerfilms nur als Basis und entwickelt darauf einen Essay über den Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Politik, Ideologie, Rassismus, Identität und so weiter.
Markus Stiegelegger sprach mit mir über den neuen Film von Spike Lee. Da Five Bloods ist zu sehen auf Netflix seit gestern. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Nachdem wir über Spike Lees Geschichtsbild und sein Kino des Widerstands gesprochen haben, wollen wir jetzt ein paar Tipps geben für ein Kino, das sich mit schwarzen Lebenswelten befasst, also Filme, die nicht im Verdacht stehen, weiße Narrative zu bevorzugen. Und Anke Lewicke hat drei Filme mitgebracht, die das versuchen zu bewerkstelligen. Anke Lewicke ist bei mir jetzt im Studio. Am besten beginnen wir ganz am Anfang. 1920 entsteht Within Our Gates von Oscar Michaud, der Urfilm des schwarzen Kinos, galt lange als verschollen, wurde dann in den 1970er Jahren wiederentdeckt und restauriert. Mit was für einem Film beginnt das schwarze Kino?
Ja, das ist eine Reaktion gewesen auf David W. Griffiths' Birth of a Nation. Und das ist ja ein Film gewesen, der das Kino als Medium sicher weitergebracht hat. Er hat eben die Kamera vom Stativ geholt, er hat mit Nahaufnahmen gearbeitet. Aber er hat diese innovativen Mittel doch gleichzeitig genutzt, um rassistische Bilderpolitik zu betreiben. Also die Schwarzen sind einfach entlaufene Sklaven, die plündern. Oder es ist eben die Angst vor dem schwarzen Mann und seiner Sexualität, die gestört werden. Also mit diesem Film wurden schon schwarze Stereotypen festgelegt, die man eigentlich bis heute verfolgen kann. Und Oscar Michaud hatte natürlich viel weniger Geld, aber er hatte so die Idee, ja vielleicht ein Hollywood für Schwarze aufzumachen, aber er konnte natürlich jetzt die Kamera nicht vom Stativ nehmen. Also steht sie wieder drauf, aber dafür nimmt der Film eben die Perspektive einer schwarzen Heldin ein. Sie ist Lehrerin aus dem Süden, die in den Norden geht. Der Norden angeblich schon weiter fortgeschritten. Da gab es die Hoffnung der Schwarzen, dass sie dann eben in den neu eröffneten Fabriken Arbeit findet. Also das ist so im Hintergrund alles mit drin. Dann geht es aber auch um weiße Menschen, Freunde und Freundinnen, die das Geld geben, aber sich selbst eher in dem Gestus gefallen, als dass sie wirklich was Gutes tun wollen oder was bewirken wollen. Und es geht in dem Film auch um gemischt rassige Ehen, Beziehungen und was das für die Kinder heißt, die daraus vorkommen. Also es ist schon sehr komplex alles. Und man merkt aber gleichzeitig die strukturelle rassistische Gewalt, die in den 1920er Jahren einfach auch schon da war, weil den Schwarzen wurde diese Bildung einfach nicht gegönnt. Also da ging man schon demonstrieren und so weiter. Also da sieht man eigentlich schon die ganzen Wurzeln auch noch von heute. Und obwohl der Film mit so minimalistischen Mitteln arbeitet,
Stummfilm müssen wir sagen.
Stummfilm, ja. Das habe ich noch vergessen zu sagen, Entschuldigung. Es ist einfach interessant, es gibt auch immer wieder Lynchmorde und dann wird einer davon gegengeschnittene Parallelmontage zu einem schwarzen kleinen Jungen, der auf dem gestohlenen Pferd flieht. Und dieses Bild ist dann aber auch ein Bild der Hoffnung und der Utopie, also das gibt es dann auch in dem Film. Der ist nicht nur ein pessimistisches Werk.
Spike Lee, der so eine Art Bezugspunkt der ganzen Sendung geworden ist, hat in einem sehr bemerkenswerten Interview für CNN letzte Woche gesagt, dass die Schwarzen seit 400 Jahren ermordet werden. Er meint damit 400 Jahre Sklaverei. Und der mauretanische Regisseur Matt Hondo hat sich ja in einem seiner Filme genau mit dieser Zeit auseinandergesetzt. West Indies von 1979.
Ja, 400 Jahre Sklaverei. Und auch Matt Hondo hat einen interessanten Text damals geschrieben. Er hat gesagt, wenn man vom Kino redet, meint man doch eigentlich nur das amerikanische oder das europäische Kino. Und wo ist denn das arabische oder das afrikanische Kino? Und er wollte genau diese Geschichten mit seinen Filmen und auch mit West Indies erzählen. Das ist ja ein Musical. Aber er wollte das Musical aus der USA-amerikanischen Tradition befreien. Und der Film spielt eigentlich, er hat in einer Autofabrik ein großes Schiff nachbauen lassen. Das Schiff ist die einzige Kulisse und es geht eigentlich los 1640 Antillen, die Franzosen, die da Zuckerrohr angebaut haben und damals eben Menschen schon versklavt haben. Es geht um den Sklavenhandel damals, aber auch den heutigen, dass eben viele Leute aus diesen Ländern heute nach Frankreich kommen, aber auf eine ganz andere Art und Weise geknechtet werden. Und der Film springt dann auch zwischen den Zeiten hin und her und wie dann da teilweise getanzt wird, oben natürlich Minuet und unten dann diese doch sehr schönen, sehr leidenschaftlichen Befreiungstänze, teilweise sehr modern, so swingmäßig, aber dann auch wieder eben mit diesen schweren Ketten, dass du auch nochmal so physisch erfährst, was es heißt, diese Ketten getragen zu haben.
Und nur ein kleines Ensemble, Figuren spielen mehrere Rollen immer wieder. Das Schiff, das ist ja so ein Symbol für die Sklaverei geworden und mit einem Schiff aus Afrika nach Frankreich in dem Fall kommt ein Kindermädchen im Spielfilm La Noire II des legendären senegalesischen Regisseurs Ousmane Sembene. Im Grunde ist Sembene so als Filmemacher mit seinen Geschichten ja kaum aus Afrika herausgekommen und wird daher vielleicht nicht diesem engeren Begriff des Black Cinema zugerechnet. Aber mit diesem Film von 1966 zeigt er den europäischen Rassismus, der sich aus dieser Kolonialerfahrung speist, auf eine sehr, sehr eindrückliche Art und Weise.
Ja, es ist auch schön, dass du das nochmal mit dem Schiff so herausstellst, weil diese Schiffseinfahrt, die dauert unheimlich lange und man sieht dann Frankreich und man spürt auch, dass die junge Frau voller Hoffnung dorthin kommt. Sie hat schon vorher bei der französischen Familie im Senegal gearbeitet, soll jetzt eben dort als Kindermädchen und Putzfrau weiterarbeiten. Und natürlich ist sie freudig. Und das Ganze fängt auch mit so einer Fahrt an der Côte d'Azur entlang. Wir fahren auch über Cannes und die Croisette, muss man sagen. Und dann dieser Alltag ist einfach unheimlich trostlos und sie ist einfach nur das schwarze Mädchen. Also du hast da einfach auch diese strukturelle Gewalt tagtäglich, wie sie regelrecht herumkommandiert wird und so weiter. Aber was ich so schön an diesem Film finde, ist, sie macht sich immer zurecht, auch fürs Putzen. Sie zieht ihre weißen Ohrringe an, die schönen Schuhe. Und der Film ist ja fotografiert in dem tollen Schwarz-Weiß der Nouvelle Vague. Und die Nouvelle Vague hat ja damit das Lebensgefühl der Weißen immer, der Jugend gefeiert. Und dass Sembene eigentlich dieselbe Fotografie nimmt, um die sehr traurige Geschichte einer schwarzen Frau zu erzählen. Und es ist so, als würde ihr ja damit auch Schutz geben und eine besondere Würde nochmal.
La Noire II zu sehen übrigens auf der Filmwebseite filmingo.de und die beiden anderen Filme, über die wir gesprochen haben, West Indies und Within Our Gates, gibt es legal und umsonst auf YouTube zu sehen. Drei Filme, die uns erlauben, tiefer und genauer das Black Cinema zu begreifen und zu verstehen. Anke Lewicke hat sie vorgestellt. Vielen Dank.
Tschüss.
Nach unserem Blick auf Spike Lee und das Black Cinema kommen wir jetzt zu einer der Ursachen für die derzeitigen Proteste: rassistisch motivierte Polizeigewalt. Die Fragen, die sich da anschließen, sind: Welche Strukturen führen zu so einem Verhalten der Ordnungshüter? Welchen Einfluss haben Politik oder Gewerkschaften? Das untersucht für Frankreich und Deutschland der Arte-Dokumentarfilm Feindbild Polizei, den Sie nächsten Dienstag sehen können.
Immer häufiger solche Szenen. Ordnungshüter außer Kontrolle.
Als hätten sie Insekten vernichten wollen. Diese Bilder haben mir den Magen umgedreht. Und? Wurden Sie dafür belangt?
Regisseur des Films ist Sebastian Bellwinkel. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, ob es einen bestimmten Anlass für ihn gab, um sich mit Polizeigewalt zu beschäftigen.
Einen bestimmten Anlass ehrlich gesagt nicht, weil das Thema insbesondere in Frankreich ein latent aktuelles ist. Es geht mir ja in dem Film darum, nicht nur über Polizeigewalt zu sprechen, sondern zu zeigen, wie sind die Mechanismen, wie schaukelt sich das sowohl in Deutschland und Frankreich zwischen Bürgern und Polizei immer weiter auf. Und mein Eindruck ist, dass auch, das zeigt auch die aktuelle Debatte jetzt auf den Vorstoß von Frau Esken hin wieder, dass doch sehr mit Schwarz-Weiß operiert wird und jeder so in seinen argumentativen Schützengräben drin steckt. Und wir haben versucht, mit dieser Dokumentation einmal aufzuzeigen, sind es nur die bösen Bürger, ist es nur die böse Polizei oder gibt es noch etwas dazwischen? Gibt es dort noch Grautöne? Und das versuche ich auszuleuchten und da hat es jetzt nicht den konkreten Anlass gegeben, weil dieses Thema eigentlich, wenn man genau hinguckt, latent immer aktuell ist.
Welchen Stellenwert könnte denn zum Beispiel eine drastische Sparpolitik und auch der Personalmangel, wie Sie ihn in Frankreich zum Beispiel vorgefunden haben, in den 2000er Jahren wurde er dort extrem durchgesetzt, für ein Übermaß an Polizeigewalt haben?
Naja, also in Frankreich sieht man das nach meinem Dafürhalten sehr deutlich. Dort haben die Polizisten jetzt in den letzten Jahren einfach deutlich mehr Arbeit bekommen. Also in Frankreich ist die Bedrohung durch den Terror nochmal eine ganz andere. Dort mussten Polizisten, sagt mir Polizeigewerkschafter, die haben zwischenzeitlich alle kulturellen Sehenswürdigkeiten mit Polizeistreifen besetzt, um die zu schützen. Kulturelle Sehenswürdigkeiten, von denen kaum einer etwas wusste, dass es die überhaupt gibt. Das heißt, dort wird also Personal gebunden, was an anderer Stelle fehlt. Dann kamen die Gelbwesten-Demonstrationen hinzu. Da sind ständig in ganz Frankreich Polizisten auf der Straße. Die kommen wochenlang, kommen die nicht nach Hause, die haben keine Ruhepausen. Und das ist natürlich klar, dass dann in einer solchen Situation die Einsatzkräfte komplett unter Stress sind, unter Druck sind. Dann werden zum Teil, weil sie nicht genügend Leute haben, völlig fachfremde Polizisten eingesetzt. Das zeigen wir auch in unserem Film, die überhaupt nicht ausgebildet sind an den Waffen, die sie einsetzen, wie den Hartgummi geschossen, die ballern dann aber wild um sich und dann kommt es zu diesen verheerenden Verletzungen. Also da sieht man schon den Zusammenhang von zu wenig Personal und Überforderung mit viel zu vielen Aufgaben.
Polizeigewalt als eine Art Übersprungshandlung, auch durch den Druck in Ausnahmesituationen, das ist eine Sache, aber derzeit spricht ja die ganze Welt über rassistisch motivierte Polizeigewalt. Und jetzt, da viele mit dem Finger nach Amerika zeigen, Sie zeigen das ja auch in Ihrem Film. Wie systematisch ist denn rassistisch motivierte Polizeigewalt bei uns?
Das ist nach meinem Dafürhalten noch viel zu wenig untersucht und die Versuche, das zu untersuchen, die werden eigentlich immer hübsch blockiert von der Polizei selber, vor allen Dingen von den sehr starken Polizeigewerkschaften, die sich da vorstellen und auch entsprechenden Einfluss auf die Innenministerien haben. Also ich kann jetzt nicht für ganz Europa sprechen, aber das, was ich jetzt in Deutschland und Frankreich beobachtet habe oder beobachte nach wie vor natürlich, dass dort sehr schnell Stopp gesagt wird, wenn es darum geht, so etwas einmal unabhängig zu untersuchen. Wir haben ja die Befragung gemacht bei den 16 Innenministerien in Deutschland, weil der Bund der deutschen Kriminalbeamten ja vorgeschlagen hatte im Januar, einmal eine bundesweite unabhängige Studie zu machen, um einmal zu gucken, wie verbreitet sind extremistische, also rechte Einstellungen in den Polizeien. Und wir haben eine Umfrage gemacht bei den Innenministerien, wer denn bereit dazu wäre, sich an einer solchen Studie zu beteiligen. Und das Ergebnis war sehr ernüchternd. Also die Mehrzahl der Innenminister ist gegen eine solche unabhängige Studie.
Sie zeigen ja auch, dass gerade in Frankreich solche Ad-hoc-Kontrollen an People of Color oder jugendlichen Migranten an der Tagesordnung sind. Da fällt auch sogar eine Zahl, 10 bis 15 Millionen solcher Kontrollen jährlich, die allein dem Umstand des Racial Profiling geschuldet sind. Da sieht jemand einfach kriminell aus für den Polizisten. Und einer ihrer Gesprächspartner, das fand ich sehr interessant, führt dieses rassistische Verhalten der Polizei in Frankreich auf die Erfahrungen der französischen Polizisten oder der Geschichte der französischen Polizei im Algerienkrieg zurück. Wie sieht da denn die Verbindung aus?
Naja, es ist so, dass im Algerienkrieg Einsatzkader, Führungskader aus Frankreich, die haben dort Aufstände niedergeschlagen mit größter Brutalität und sind dort also auch mit eben Personenidentitätskontrollen, haben sie die Menschen unter Druck gesetzt, sie haben Razzien durchgeführt und sind eben wirklich sehr robust in Anführungsstrichen gegen die Menschen vorgegangen. Und diese Einsatzkader, das sagen mir die französischen Wissenschaftler und Soziologen, die sind dann im Laufe ihrer Karriere dann in Frankreich eingesetzt eingesetzt worden. Und in Frankreich wird man als allererstes im Großraum Paris eingesetzt. Und die haben diese Methoden dann dort einfach weiter etabliert. Und das ist Standard. Also wenn man sich dort umhört in den französischen Vorstädten, da funktioniert das ganz genauso, dass dann dort die Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, die kennen das. Also für mich ist das wirklich ein frappierendes Erlebnis gewesen. Ich habe im Vorfeld meiner Recherche habe ich mich mit einem Protagonisten getroffen. Das ist der jetzt 20-jährige Mamadou Camara. Das ist ein junger Mann, dessen Vorfahren aus Mali stammen. Und der hat mir erzählt, dass er seit seinem 12., 13. Lebensjahr von der Polizei kontrolliert wird. Und dann frage ich ihn, wie oft ist denn das passiert seitdem? Und dann sagte er zu mir, ah, so 2-3 Mal. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das geht doch aber eigentlich. Und dann sagte er mir, pro Woche. Das muss man sich mal vorstellen.
Wenn es jetzt um Auswege aus diesem Problemfeld geht, machen Sie auch einige Möglichkeiten offen in Ihrem Dokumentarfilm. Unter anderem arbeiten Sie heraus, wie wichtig eine Art unabhängige zivilgesellschaftliche Kontrolle wäre. Und Sie gucken dabei nach Großbritannien.
In Großbritannien bzw. in England ist das etabliert. Dort hat es eben in den 70er, 80er Jahren zahlreiche rassistisch motivierte Vorfälle gegeben von Seiten der Behörden, insbesondere auch von Seiten der Polizei. Dort gibt es also eine Behörde, das Independent Office for Police Conduct. Und das ist eine ganz unabhängige Behörde, die nicht irgendeinem Innenminister untersteht, sondern die dem Parlament verantwortlich ist. Und die bei Fehlverhalten von Polizisten gibt es dort abgestufte Verfahren, dass die sozusagen in Zusammenarbeit mit der Polizei klären können, ob bestimmte Fälle an einem Polizeikommissariat selber gelöst werden, bis hin dazu, dass sie bei gröben Verstößen von Polizisten selber Ermittlungen führen. Und die haben eigene Ermittler und können sozusagen ihre eigene Beweisführung machen und diese Beweisführung dann am Ende der Staatsanwaltschaft vorlegen, damit die das Ganze dann im weiteren gerichtlichen Verfahren nutzen kann. Und somit gibt es dort eine unabhängige Aufsicht über die Arbeit der Polizei, um den Effekt zu haben, das Vertrauen in die Polizei zu fördern, dass man sagt, hier guckt jemand unabhängig drauf und wenn es bei uns ein paar faule Äpfel gibt, die werden aussortiert, damit wird aber nicht der ganze Laden beschädigt. Und das ist das Phänomen, was wir in Frankreich und auch in Deutschland erleben. Dort gibt es eine solche unabhängige Aufklärung nicht und dementsprechend gehen halt auch viele Menschen zu einer Demonstration schon mit dem Gedanken im Kopf, diese ganzen Polizisten sind Schweine. Nein, sind sie nicht. Da sind ein paar dabei, die machen Mist, ja, aber der Großteil der Polizisten macht eine gute Arbeit. Aber auf diesem Niveau bewegt sich dann die Debatte bei uns in Deutschland und auch in Frankreich, weil wir eben über dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht hinauskommen.
Es gibt aber jetzt eine Art Berliner Antidiskriminierungsgesetz, das ja genau dort ansetzen möchte. Wie sinnvoll sind solche Aktionen? In Minneapolis wird ja gleich darüber nachgedacht, die Polizei ganz aufzulösen.
Ja, in Minneapolis wollen sie die Polizei sozusagen neu aufstellen. Das sind jetzt natürlich Beispiele, die man schlecht miteinander vergleichen kann. Aber natürlich ist der Ansatz, der jetzt in Berlin gewählt wird, geht sicherlich in die richtige Richtung. Wobei selbst Kritiker sagen, das ist noch zu optimieren, zeigt aber auf der anderen Seite auch die Gegenwehr, die dort kommt, jetzt aus der Politik und auch von den konservativen Polizeigewerkschaften, die zeigt, dass auch hier sozusagen die alte Frontbildung immer noch funktioniert und noch ist das ja nicht durch in Berlin und man darf gespannt sein, welche Befugnisse dort tatsächlich gegeben werden und wie unabhängig das tatsächlich sein kann. Aber es geht auf alle Fälle in die richtige Richtung.
Regisseur Sebastian Bellwinkel, sein sehr sehenswerter Dokumentarfilm Feindbild Polizei, Gewalt und Gegengewalt ohne Ende, läuft auf Arte kommenden Dienstag um 20.15 Uhr. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Top 5.
Gerade hat uns ja Regisseur Sebastian Bellwinkel erklärt, wie er in seinem Dokumentarfilm den Strukturen und Ursachen der Polizeigewalt in Europa nachgeht. In den USA setzen sich seit Jahren auch Spielfilme mit diesem Phänomen auseinander. Polizeigewalt und Polizeiwillkür haben sich da fast zu einer Art Genre entwickelt. Das meint jedenfalls Hartwig Tegeler in seiner Top 5. Und die legendären Worte am Ende dieses Beitrages von einem der größten Bürgerrechtler unserer Zeit sind dann auch die letzten in dieser Sendung.
Lust auf den Film?
Halt euch!
Er hat auf mich geschossen. Ich habe eine kleine Tochter.
Ja, wir sehen euch genau und die ganzen Kameras auch. Na los, zeigt allen, wie ihr uns wirklich behandelt.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. The Hate You Give von George Tillman Jr. 2018.
Kernsituation, Polizeikontrolle. Star, junge Afroamerikanerin, wird schon als Mädchen von ihrem Vater vorbereitet.
Es kann sehr gefährlich werden, also diskutiert nicht mit ihnen.
Keine falschen Bewegungen.
Lasst eure Hände da, wo sie sehen können. So verhaltet ihr euch. Verstehen wir.
Mit Khalil, ihrem Freund, kommt Star in eine Kontrolle. Khalil ist naiv, unvorsichtig, hört nicht auf seine Freunde.
Alles in Ordnung?
Bleib da, wo er gesagt hat. Bleib da!
Alles klar, komm runter.
Khalil greift zur Haarbürste und wird vom Cop erschossen. Die Konsequenz für den Schützen? Keine. Dass eine kleine Afroamerikanerin am Abendbrottisch auf die tödliche Gefahr einer Verkehrskontrolle hingewiesen werden muss, als notwendiger Teil der Erziehung schwarzer Kinder und Jugendlicher, ist ein bedrückendes Bild für die strukturelle Gewalt, konstitutiv für eine rassistische Gesellschaft.
Platz 4, Beale Street von Barry Jenkins, 2018.
Zum Rassismus, der in die Strukturen eingeschrieben ist, gehört, so Tish, Hauptfigur in dieser James-Baldwin-Verfilmung, die Diffamierung.
Den Kids wurde gesagt, sie seien nichts wert. Und alles, was sie um sich herum sahen, bewies das.
Ein weißer Polizist schiebt Tishs geliebten Fonny eine Vergewaltigung unter, nachdem er versucht, Fonny grundlos zu verhaften, die Anwohner das aber verhindern. Fonny kommt ins Gefängnis, trotz Alibi. Die Versuche, die Unschuld des jungen Mannes zu beweisen, scheitern. Junge Afroamerikaner in Gefängnissen, unschuldig, ein Normalzustand in den USA. Tish sagt,
es ist ein falsches Spiel und die Gerichte machen mit.
Die Kunst von Beale Street, Barry Jenkins schafft es, trotz allem, eine Liebesgeschichte zu erzählen.
Platz 3.
Der Polizeichef gibt die Devise aus.
Draußen stehen uns mindestens 50.000 Gangster gegenüber.
Colors, Farben der Gewalt von Dennis Hopper, 1988.
Sean Penn als junger, Robert Duvall als alter, erfahrener Cop in den schwarzen Ghettos von Los Angeles. Der Alte macht eine Kontrolle von Gangmitgliedern.
Stellt euch in einer Reihe auf. Na los, wird's bald.
Der Junge fuchtelt mit der Pumpgun herum.
Was ist denn mit dir los? Steck diese verdammte Feuerspritze weg.
Die Desillusionierung des alten Polizisten, der Gewalt auf den Straßen am Ende seiner Karriere hilflos gegenübersteht, wird konterkariert von der unerträglichen Macho-Attitüde des jungen Cops. Ein bedrückendes Bild toxischer Männlichkeit in einem gnadenlosen System von Chorgeist, der den Rassismus nährt. Solch ein Macho-Cop setzt am Neujahrsmorgen 2009 eine Gruppe Afroamerikaner an der U-Bahn-Station im kalifornischen Oakland fest.
Du,
entspann dich,
sind wir verhaftet? Wir haben nichts verbrochen, was werfen wir uns denn vor?
Platz 2, nächster Halt, Fruitvale Station von Ryan Coogler, 2013.
Junge sitzende Afroamerikaner wie Kriegsgefangene an einer Mauer. Die Situation eskaliert. Ein Polizist zieht seine Waffe, ermordet Oscar Grant. Handyvideos dokumentierten das tödliche Geschehen. Mit denen eröffnet nun der Film, um dann in die fiktionalisierte Handlung überzublenden. Der Spielfilm wirkt beim Schauen wie von diesem Dokumentarischen unterlegt. Die Spannung, die dadurch entsteht, ist unerträglich.
Platz 1. Selma von Ava DuVernay, 2014.
Annie Lee Cooper, gespielt von Oprah Winfrey, gibt ihren Antrag ab.
Ich möchte mich nur in die Wählerliste eintragen lassen.
Sagen Sie die Präambel der Verfassung auf.
Sagt sie auf. Nächste Frage des Wahlamtsleiters.
Oder? Wie viele Amtsrichter gibt es in Alabama?
Es sind 67.
Und Ihre Namen?
Kann Annie nicht beantworten. Also wird sie nicht wählen dürfen, 1963. In Selma geht es um den Marsch von Selma nach Montgomery im US-Bundesstaat Alabama, um das Wahlrecht für die afroamerikanische Bevölkerung durchzusetzen, Höhepunkt der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Die systemische rassistische Diskriminierung und die Gewalt der Polizei gegenüber den Schwarzen findet in Ava DuVernays Film metaphorisch zusammen, wenn Annie Lee Cooper bei einem der Märsche unter den Polizeiknüppeln zusammenbricht. Frage aber, sind die Visionen von Martin Luther King und die der Bürgerrechtsbewegung, Thema von Selma, heute bei den Protesten in den USA mehr als historisches Vermächtnis? Gibt es noch einen Traum, die Hoffnung auf Veränderung?
Sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.